Ingas Leben sollte eigentlich ganz anders verlaufen. Sie hatte sich in ihren Chef verliebt. Ein toller Mann. Und sie dachte, auf Augenhöhe, so wie im Job, würden sie sich auch privat die Bälle zuwerfen und die Aufgaben teilen. Er hatte schon 3 Kinder aus erster Ehe und schien der perfekte Vater zu sein. Und er wusste ja schon, was auf ihn zukommt. Sie wollten eine Familie gründen. Und dann kam eine schreckliche Krebsdiagnose dazwischen. Was dann passiert und wie ihr Leben sich daraufhin weiterentwickelt, erzählt sie in ihrem, wie ich finde, spannenden Buch, in dem sie sehr, sehr persönlich aus ihrem Leben berichtet. So wurde aus der Assistentin des Chefs eine Aktivistin für eine gerechte Hinterbliebenenrente. Was das mit Feminismus zu tun hat? Jede Menge. Hör mal rein. Die Leserinnen. Der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. Hallo Inga, ich freue mich sehr, dass du in meinen Podcast kommst. Willkommen bei die Leserinnen.
Hallo Christina, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Wir folgen uns ja schon eine Weile gegenseitig auf Instagram und dann ist dein Buch rausgekommen und du hast es mir sehr freundlicherweise geschickt. Ich habe es gelesen von vorne bis hinten. Ich habe dir auch gleich geschrieben, ich finde es spannend wie ein Krimi. Ich habe so mitgefiebert. Wenn der Tod dazwischen kommt, von der Patchwork-Mama zur alleinerziehenden Witwe mit 2 Kindern. Das ist mal eine ganz andere Geschichte als die Sachen, die wir bis jetzt hier so besprochen haben. Ich mache mal eine kurze Zusammenfassung, wenn du es mir erlaubst, worum es in dem
Bitte,
Buch
gerne.
geht. Ich hoffe, ich fasse dein Buch jetzt gut zusammen. Ich finde, in meinen Augen ist es ein Buch, das deine Geschichte widerspiegelt. Also wirklich sehr biografisch. Die Geschichte einer Patchwork-Mama. Dein Mann hatte schon eine Ehe hinter sich, hatte 3 Kinder schon. Ihr habt noch mal 2 süße Kinder bekommen. Allein das ist ja schon schwierig genug. Und dann lebt das Ganze tatsächlich von dem, ich sag's jetzt mal, Leidensweg, von der Erkrankung deines Mannes mit unheilbarem Darmkrebs und schon metastasiert. Er hatte eine sehr kurze Lebenserwartung prognostiziert bekommen. Und was so packend ist, und du bist so unglaublich ehrlich, das ganze Buch lebt von Extremen. Du bist extrem ehrlich, du erzählst alles. Es geht aber auch um den extremen Fall einer Beziehung, die auf Augenhöhe gestartet ist und dann in diesem ganzen klassischen Rollenchaos eigentlich gefangen ist. Es geht um extreme emotionale Arbeit in so einer krassen emotionalen Situation für so eine Familie und erweiterte Familie. Und ich finde, es geht auch um extreme toxische Männlichkeit. Und ich, wie gesagt, ich fand es spannend wie ein Krimi. Es hat mich sehr gefesselt und es geht eben nicht nur darum, obwohl das jetzt nach diesem ganzen Weg, den du schon gegangen bist, deine Arbeit ist, dafür zu kämpfen. Es geht nicht nur darum zu kämpfen für eine gerechte Hinterbliebenenrente, für eine gute Versorgung von Familien, die in dieser Situation landen, dass sie eben nicht einen langen gemeinsamen Lebensweg hatten und dann ein Partner oder die Partnerin stirbt und dass sie eben nicht Vater, Mutter, Kind sind vom Anfang bis zum Ende, sondern die moderne Familie ist komplizierter. Es gibt hier noch ein Kind oder da noch ein Kind oder eine erste Ehe und da vielleicht schon ein Ausgleich von Rentenpunkten und damit wird alles so kompliziert und genau das ist dir passiert. Ich finde dein Buch sehr gelungen, obwohl es wirklich schmerzhaft ehrlich ist.
Das hast du sehr schön zusammengefasst. Dann können wir ja hier mit dem Podcast beenden. Jetzt. Nein.
Da fangen meine Fragen doch erst an, Inga.
Ja, so, aber genau so ist es auch. Das Buch lebt von der Ehrlichkeit. Es ist meine ganze Geschichte. Es ist auch die ganze Ehrlichkeit in den Finanzen, in den Emotionen, in der Lebensrealität, die, ja, so wie du sagst, heute wahrscheinlich sehr oft vorkommt und noch nicht wahrscheinlich sehr viele Leute so erlebt haben, aber das vermutlich einige Leute, also jetzt spricht Patchwork-Familie und den darauffolgenden Tod erleben werden, weil diese Patchwork-Familie da doch noch in der Masse, sag ich mal, verhältnismäßig neu ist, ne? Ja.
Ja.
Ja. Und was dann alles da auf einen zukommt, das ist schon, ja, sehr heftig.
Ja, ich habe es mal versucht auszurechnen. Also schreibst in einem Buch, 18,6% der Alleinerziehenden sind verwitwet, also nicht durch eine Trennung in die Situation, alleinerziehend zu sein gekommen, sondern durch einen Schicksalsschlag. Und Statista sagt, dass 2,97 Millionen Alleinerziehende in Deutschland sind. Das heißt, es wären so roundabout 550.000 verwitwete Alleinerziehende. Und was ich wirklich den absoluten Schocker fand, ich habe es ja auch im Vorfeld geschrieben, es ist wieder so, dass es eben nicht gilt, Frauen und Kinder zuerst. Das, was uns in unserer Gesellschaft die ganze Zeit immer so propagiert wird. Ja, es ist für alle gesorgt, wir haben einen tollen Sozialstaat. Nein, es ist wieder so, dass man irgendwie dadurch durch so ein beschissenes Netz fällt, dass man erstmal selber in einer absoluten, vor allem psychischen Notsituation sich die ganzen Informationen erstmal suchen muss und dass es auch überhaupt keine Anlaufstelle gibt. Und deshalb gleich jetzt vorneweg mal, wenn du oder jemand in deinem Umfeld in der Situation ist, es gibt nur eine, genau eine Anlaufstelle und das bist du.
Ja, genau. Kann man so zusammenfassen. Also ja, es gibt jede fünfte Alleinerziehende ist verwitwet. Das ist, finde ich, eine Zahl, die muss man irgendwie an den großen Pranger hängen, weil die geht total unter. Also selbst ich bin ja inzwischen stellvertretende Vorsitzende vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, vom FAMF. Selbst da ist es auch immer noch so, dass Beratungen für Alleinerziehende immer nur im Familienrecht platziert wird, aber nie im Rentenrecht oder im Steuerrecht, weil diese typische Alleinerziehende ist einfach also alles andere als nicht verwitwet. Ich habe das auch so in meinem Buch vielleicht auch sträflich verallgemeinert, aber mein Anliegen ist ja, dass die Sichtbarkeit für verwitwete Alleinerziehende. Und wenn man sich echt klar macht, dass jede fünfte Alleinerziehende verwitwet ist, ist das eine ganze Menge dafür, dass wir überhaupt nicht gesehen werden oder medial präsent sind. Ist das echt krass. Und ja, also diese Hinterbliebenenrente ist ja da sagt der Petitionsausschuss immer schön, das ist ein Gutsel sozusagen vom Sozialstaat. Das ist, weil also man zahlt ja Rentenbeiträge, aber man zahlt keinen extra Beitrag für die Hinterbliebenenversorgung, so jetzt wie zum Beispiel die Pflegeversicherung zahlt man einen extra Beitrag. Aber dafür zahlt man keinen extra Beitrag, sozusagen die Hinterbliebenenrente ist ein Gutsel vom Sozialstaat aus der Rentenkasse. Und wir sollten doch bitte schön dankbar dafür sein. Ja, ich bin auch dankbar dafür, muss man ganz klar sagen. Es gibt viele Länder, wo Witwen wirklich sehr schlecht dran sind. Das ist bei uns nicht so. Aber wir haben auch unsere Tücken und die sind gravierend, muss man auch mal so sagen. Und ich plädiere ja tatsächlich dafür, für diese moderne Familie, für die moderne Frau, die nicht immer still und leise ist und dankbar auf die Knie fällt für alles, was sie bekommt oder auch nicht bekommt, und damit zufrieden sein soll, sondern zu sagen, ja, das ist gut, dass wir das haben, aber da gibt es auch noch Verbesserungspotenzial. Genau, und die Anlaufstellen, also natürlich ist im ersten Schritt die deutsche Rentenversicherung die Hauptanlaufstelle, das ist klar. Aber auch ich habe schon Falschberatung erlebt. Auch ich habe schon auch meine, also ich habe ja eine Facebook-Gruppe, die gerechte Hinterbliebenenrente. Da gibt es sehr viele Leute, die das auch immer wieder sagen, dass das einfach, dass sie falsch beraten worden sind oder viele Informationen gar nicht bekommen. Oder, und das ist auch ein Problem, viele, wenn sie eine Frage haben, die erst in 3 oder 4 oder 5 Monaten beantwortet bekommen. Und das ist einfach, das ist Zeit, die wir uns in dieser Situation nicht leisten können. Auch so ein Rentenantrag darf einfach nicht über 8, 9, 10 Monate bearbeitet werden, in der die Witwe kein Geld bekommt. Das darf einfach nicht sein. Und darüber muss gesprochen werden.
Ja, vor allem in der Regel ist ja eigentlich eine lange Krankheit oder eine schwere Krankheit im Vorfeld. Und normalerweise, das sage ich jetzt sehr deutlich, normalerweise sind die Menschen ja dann krank. Also die arbeiten nicht, die konzentrieren sich auf ihre Therapie, sie konzentrieren sich auf vielleicht ihre Familie, auf schöne Momente, um die Zeit ideal zu nutzen, die ihnen vielleicht noch bleibt. Gerade bei so einer lebensverkürzenden Diagnose. Nur bei deinem Mann war das nicht so.
Also es ist nicht immer so, dass da eine Krankheit davor ist. Es gibt ja auch den Unfalltod auf der Autobahn. Glück hat man, wenn beide gleichzeitig sterben, dann hat man das Problem nicht. Aber es ist natürlich auch nicht so schön für die Kinder, wenn dann Kinder da sind. Ja, und also bei uns jetzt in meinem speziellen Fall war es ja wirklich so, dass mein Mann diese Krankheit und die Diagnose total verleugnet hat. Das muss man vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen können. Es ist immer so schwierig, darüber zu sprechen, weil man letztendlich so schlecht über den verstorbenen Partner spricht. Aber Fakt ist natürlich, diese Verleugnung war für ihn gut und das war für ihn das richtige Mittel und für ihn war das einfach der Weg. Aber für mich als Partner und später als Hinterbliebene war dieser Weg nicht so gut. Da gibt es bessere Wege. Nämlich darüber zu sprechen. Also, ich meine, wer beschäftigt sich schon? Wir haben 4 Jahre gehabt, 4 Jahre und 3 Monate von Diagnose bis zum Tod. Wer beschäftigt sich in der Zeit mit der Höhe der Hinterbliebenenrente oder den Regelungen der Hinterbliebenen? Ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht. Und auch das ist fatal. Das sollte man irgendwie klären oder grundsätzlich eine Absicherung. Was ist denn überhaupt? Und das muss man ja vor der Diagnose schon machen. Also, deswegen spricht mein Buch auch ganz klar nicht nur Betroffene an, auch wenn die vielleicht viel darüber lernen können, weil auch natürlich das ja ein großer Teil auch ein Ratgeberbuch ist, zu lesen wie ein Krimi, so wie du sagst, aber auch viel Ratgeber-Sachen drin sind oder Tipps drin sind. Aber es soll einfach auch wirklich die Alleinerziehenden ansprechen, mit Partnerwunsch, oder mit Partner. Das sollen alle Mütter ansprechen, alle Ehefrauen, weil man muss darüber sprechen. Man muss nicht nur darüber sprechen, wie weit ist es denn bis zum Tod, was machen wir bis zum Tod, sprich Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, sondern auch, was ist denn eigentlich danach? Ja, oder für alle Alleinerziehende, wie sieht es aus mit Sorgerechtstestament? Habt ihr sowas? Das ist ja total wichtig.
Also im Sorgerechtstestament bedeutet, wer kümmert sich um deine Kinder, wenn dir etwas passiert? Das kann
Ja,
man ja
genau.
durchaus regeln.
Ja, und das ist ja nicht, wie man eigentlich immer so denkt, der nächste Verwandte ist es nämlich nicht, sondern das Familiengericht ist es erstmal. Wenn die Kinder noch unter 14 sind und wenn sie über 14 sind, haben sie dann nachher Mitspracherecht, wo sie dann hinkommen können. Und eins will ich auch nochmal sagen, der Tod, ich sage das so immer so verallgemeinert, der Tod kommt immer unerwünscht, er kommt immer ungefragt und er kommt auch immer unangekündigt. Ja, und das betrifft die Diagnose genauso. Das ist ja eine todbringende Diagnose gewesen, die jetzt uns betroffen hat. Und selbst mit dieser Diagnose war der Tod plötzlich. Ja, das kann man immer nicht glauben, aber wir wussten, dass er stirbt und trotzdem so, wow, krass, jetzt ist soweit.
Na gut, ihr musstet ja auch eine ganze Weile oder durftet eigentlich noch eine ganze Weile mit der Krankheit leben, obwohl die Prognose waren nur ein paar Monate.
Ja.
Es hätte auch noch viel schneller gehen können. Und dann hat dein Mann, du hast es schon gesagt, über 4 Jahre noch mit der Krankheit gelebt und gearbeitet wie ein Irrer.
Ja.
Und Unterhalt gezahlt an seine Kinder aus erster Ehe. Und ich habe da beim Lesen so das Gefühl, vielleicht war das so sein Weg, möglichst lang für alle zu sorgen. Also er hat sich schon sehr in seiner. Deshalb, ich finde, es ist nicht schlecht, über ihn zu reden, sondern er war auch gefangen in seinen Strukturen, in seiner patriarchalen Rolle, wenn wir hier mal richtig feministisch das aufrollen wollen. Er war total gefangen in seiner Rolle und vielleicht noch viel
Ja.
extremer in dieser Situation, wo er vielleicht viele Dinge ausgeblendet hat und gesagt hat, ich werde nicht mehr da sein, aber es ist doch meine Aufgabe, für alle zu sorgen. Ich muss jetzt so lange, wie es geht, so viel arbeiten wie möglich. Und ich habe immer so ein bisschen an Walter White gedacht von Breaking Bad. der ja in der Serie auch eine tödliche Diagnose bekommt und dann beschließt, irgendwie Drogen zu brauen, weil er Chemielehrer ist, um möglichst viel Geld hinterlassen zu können, wenn er dann stirbt. So ähnlich kam mir dein Mann ehrlich gesagt auch vor, ohne das jetzt ins Lächerliche ziehen zu wollen. Ich hoffe, du unterbrichst mich einfach, wenn ich totalen Blödsinn rede.
Ja.
Aber von der Motivation her, glaube ich, war das vielleicht sein Motor, zumindest aus dem, was du schreibst,
Ja,
dass
genau.
er, und
Ja.
du schreibst ja auch ganz deutlich, er hat nie weniger Unterhalt bezahlt. Selbst als eine Arbeitslosigkeit dazwischen kam, habt ihr das von eurem Familiengeld slash deinem Geld bezahlt, den Unterhalt an die Kinder, damit ja niemandem irgendwas fehlt, damit irgendwie die Dinge weiterlaufen.
Ja, außer
Natürlich in
mir.
diesem, ja, und in diesem Aufrechterhalten war natürlich das dann trotzdem plötzlich, weil ihr habt ja die ganze Zeit versucht, irgendwie das
Ja.
Haus zusammenzuhalten, das auseinanderfiel.
Ja, also in diesem ganzen, ja, also ja, er war total gefangen in dieser, in seiner Rolle. Dazu muss man auch sagen, also er hat die Firma von seinem Vater übernommen und die Eltern sind auch so geprägt, wirklich, der Mann kümmert sich um alles und die Frau macht die Kinder und ist zu Hause. Und also so dieses wirkliche typische alte weiße Mann-Ding ist der Vater. Und in dieser Familie ist er ja auch groß geworden. Und es war immer klar, einer von diesen Kindern soll, muss aus Sicht des Vaters diese Firma irgendwann übernehmen und nur richtige Arbeit zählt und so nach dem Motto Erbe und so ist alles Quatsch. Das ist, also hab ich mir auch dann nochmal anhören müssen, ist ja kein echtes verdientes Geld so, ne? Oder irgendwie das zählt alles nicht, nur echte Arbeit zählt. Und wenn man natürlich so aufgewachsen ist und ich glaube, da spielt auch, also deswegen war auch die Firma immer so wahnsinnig wichtig. Also A hatte sie finanzielle Probleme, aber das hat natürlich auch was damit zu tun, dass es diese familiäre Firma war, um es auch diesen patriarchalen Vater zu beweisen, dass dieses jüngste Kind auch das schafft jetzt so, ne? Und diese Arbeit tun kann. Und dann erst kommt natürlich dieser Versorgergedanke dazu. Ich muss auch viel Geld verdienen, um diese ganze Familie zu versorgen, beziehungsweise in der Hierarchie. Aus Sicht meines Mannes war ja wirklich die Firma ganz oben. Dann kamen irgendwann die drei Kinder aus erster Ehe, aus diesem, ich sage mal, geschiedenen Vater-Syndrom Gedanken her, waren die halt wirklich als erstes da. Dann kam lange nichts und dann kamen eben ich und meine Kinder. Und das war jetzt für mich sehr schmerzhaft, weil ich einfach, man will natürlich das Wichtigste sein im Leben von demjenigen, den man heiratet, und festzustellen, man ist überhaupt nicht das Wichtigste, also ganz im Gegenteil, man ist irgendwie das, also Ende der Kette ist vielleicht auch, natürlich war ich wichtig für ihn, aber es waren halt einfach andere Sachen wichtiger, und das ist schon eine schmerzhafte Erfahrung. Ja.
Wahrscheinlich hat er gedacht, er ist ja eh da. Ihr habt ihn ja wenigstens so richtig. Aber dabei war er eigentlich viel
Nie da.
beschäftigt und hat sich immer zurückgezogen und viel gearbeitet, um eben all diese
Ja,
anderen
da kamen auch
Verpflichtungen
so
zu
Sätze wie,
erfüllen.
ich muss noch mal Samstagmorgen, ich schreibe noch mal eine E-Mail kurz für die Firma und kam dann um 18 Uhr wieder runter zum Abendessen. Und dann ist halt klar, wer hier wichtiger ist, ja. Also,
Ja, aber es
ja.
ist interessant, also ist doch spannend, dass selbst, wenn man es so betrachtet, das kennen vielleicht viele so aus der Partnerschaft, dass die Männer diese Arbeit und dieses, ich gebe doch alles, ich bin doch fleißig, ich tue und mache, das ist, was von mir erwartet wird. Und die rechts und links gar nicht so gut sehen, außerhalb von ihren Rollen, die auch gefangen sind. Viele wollen ja Elternzeit nehmen, machen es dann doch nicht. Also der Wunsch ist da, aber die Verpflichtung ist größer. Aber das selbst, wenn ich weiß, ich habe vielleicht gar nicht mehr lange zu leben, dann, dass ich dann trotzdem meine Prioritäten nicht verschieben kann. Ich finde das interessant, um es mal gelinde zu sagen. Ich finde es sehr interessant, dass diese patriarchale Rolle offensichtlich so sehr wirkt, dass selbst wenn ich dem Tod in die Augen schaue und ja parallel Chemotherapien habe und behandelt werde und das alles sehr kräftezehrend ist und ich spüre es ja am Körper, dass ich da arbeite und dass es ernst ist, dass trotzdem diese Rolle so schwer wiegt. dass er sich daraus
Ja.
nicht befreien konnte. Ist
Ja.
eigentlich super
Also
traurig.
das ist ein ganz, ganz spannender Termin, war ja dieser Austherapiertermin. Das ist der Termin, wo letztendlich die Ärzte dem Patienten dann sagen, ich kann nichts mehr für sie tun. Also man hat ja verschiedene Chemotherapien oder Chemotherapien, die man ausprobieren kann und die eine wirkt, dann muss man erwarten, wirkt es oder nicht. Und dann kriegt man vielleicht die weiter, bis sie dann nicht mehr wirkt und dann kriegt man die nächste und irgendwann gibt es halt keine mehr. Dann muss man von vorne anfangen, aber da gibt es wenig Chancen, dass die Krebszellen sozusagen nochmal darauf anspringen, auf die Chemotherapie, die sie ja schon kennen. Und dieser Austherapiertermin ist eben dann der Termin, wo der Arzt sagt, ja, es gibt jetzt nichts mehr, wir können nichts mehr für sie tun. Und da war ich war nicht bei jedem Termin dabei, ganz im Gegenteil, ich war bei vielen Terminen nicht dabei, weil ich ja immer die Kinderbetreuung noch hatte und die Kinder jetzt nicht unbedingt zu so einem Termin mit sollen. Also so kleine Kinder auf jeden Fall nicht. Und als wir dann da waren und der Arzt dann wirklich gesagt hat, ja, also möchten Sie noch mal in Urlaub fahren? Soll ich Sie krank schreiben? Was möchten Sie denn noch tun? Also so diese typischen Fragen, wo klar ist, man soll sich jetzt aufs Ende vorbereiten. Dann war mein Mann total entsetzt und richtig schockiert über diese Frage, hat das voll von sich gewiesen und hat wirklich gesagt, nee, wieso, ich will arbeiten. Und ja, so war es auch. Er wollte immer arbeiten. Er hat ja wirklich bis zum fast letzten Tag gearbeitet. Er ist also diesen Krankenhausaufenthalt sozusagen, den, ich sag mal, andere normale Menschen, sage ich immer so, aber andere schwer kranke Personen dazwischen noch haben, den hat mein Mann einfach ausgelassen. Der ist dann weiter zum Arbeiten gegangen und hat wirklich an dem Montag war er noch beim Arbeiten und am Dienstagmorgen hat er mir eine SMS geschrieben, als ich in der Küche war, ob ich ihn bitte krank melden kann, weil er es nicht mal mehr aus dem Bett geschafft hat. Und am Dienstagnachmittag musste er abgeholt werden ins Hospiz. Also er war wirklich schon sehr, sehr krank und ist immer noch zum Arbeiten gegangen. Und irgendwann steht man als Ehepartner auch wirklich daneben und ja, ich meine, da muss ja einfach jeder, das ist ein krasser Lernprozess, denjenigen diesen Weg gehen zu lassen, ohne selbst etwas tun zu können. Wäre einen ganz anderen Weg gegangen von Anfang an und zwischendurch habe ich auch gedacht, wir hatten ja zwischendurch auch Phasen, also wo die Werte dieser Tumorwerte so gut waren, dass er als kurzzeitig krebsfrei oder so geheilt war, vielleicht noch ein bisschen früh, aber krebsfrei auf jeden Fall galt, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, für mich hat er wohl den richtigen Weg eingeschlagen. Ich muss ihn diesen Weg gehen lassen. Ich kann nichts tun. Und zum Schluss kann man einfach nur noch zugucken, wie das immer weniger wird, wie das Leben aus diesem Menschen wegfliegt.
Ich fand vor allem interessant, dass du in deinem Buch viele feministische Buzzwords fallen lässt und ganz am Anfang aber schreibst, du hättest nicht gedacht, dass ausgerechnet du mal zur Feministin mutierst. Also ich habe dich am Anfang des Buchs, stellst ja auch euer Leben vor, wie ihr zusammengekommen seid. Und wie gesagt, es ist sehr biografisch und da sagst du ja auch, du warst eine taffe Frau, du hast gearbeitet, du hast dein eigenes Geld verdient, du wusstest genau, was du willst, du hattest ein klares Bild im Kopf und hast dich verliebt in deinen Chef. Und du warst
Ganz
seine
toll.
Assistentin, und er hat dich total wertgeschätzt und hat deine Arbeit gesehen und du hattest das Gefühl, wow, mit dem Mann voll auf Augenhöhe. Das läuft ja super.
Ja, und er hat mir auch immer impliziert, wie wichtig ihm seine Kinder sind und wie wichtig ihm seine Ehe ist und also er war ja auch offen, muss man auch mal was Positives über ihn sagen. Er war ja offen und letztendlich doch wieder gefangen in diesem System, ne? Er hätte, glaube ich, gerne, aber es ging nicht. Ja, also ganz krass war ja auch, als ich mein erstes Kind geboren habe im Krankenhaus, festzustellen, dass andere Menschen Familienzimmer haben. Der Partner bleibt über Nacht, wenn das Kind geboren ist, 1, 2, 3 Nächte. Bei uns ging das alles nicht, weil die Firma so wichtig war. Er ist direkt, also das Kind ist in der Nacht geboren. Ich war morgens um 6 oder um 7 hat er sich verabschiedet, hat gesagt, ich gehe jetzt zum Arbeiten. Wo ich gedacht habe, wie kannst du nur? Was ist los hier? Hier läuft irgendwas total schief. Und ja, Feministin, also meine Mutter hat 1980 schon die Emma gelesen und klar, ich bin schon so strukturiert, dass ich auf eigenen Beinen stehe und alles. Aber ich hätte mich nie als Feministin hatte ich wirklich, es gibt auch dieses Bild von der AfD, wo sie sagt, so sieht eine Feministin aus und so sieht die echte deutsche Ehefrau aus. Und ich hatte das auch so ein bisschen im Kopf und habe also mich so nicht gesehen als Feministin. Und im Laufe der Zeit, auch in der Ehezeit, habe ich Worte wie Care-Arbeit kannte ich nicht. Also auch da ganz klar. Das kam erst viel später, als mein Mann schon gestorben war und ich auch verschiedene Bücher gelesen habe, wo ich gedacht habe, ja, da steht genau das drin, was ich erlebt habe. Jetzt habe ich endlich mal Worte dafür, was ich erlebt habe. Ja, also Elternzeit, undenkbar für meinen Mann. Klar, er war Gesellschafter und Geschäftsführer, Gesellschafter von der Firma inzwischen, war nicht mehr angestellt, da ist es vielleicht nochmal was Besonderes, aber auch da ist doch, also meine Erwartung wäre es schon gewesen, dass wir uns gemeinsam um die Kinder kümmern, dass wir 50-50 locker hinkriegen. Aber da war überhaupt nicht dran zu denken. Er kam nicht mal 5 Minuten eher nach Hause, wenn ich gesagt habe, mir geht's halt schlecht, kannst du mal eher nach Hause kommen. So rutscht man in sowas rein, ohne irgendwie, und dann auch diese, letztendlich die Rückmeldung von der Familie oder von meinem familiären Umfeld, sage ich jetzt mal, meine Familie eher nicht, aber die Schwiegerfamilie, also die Familie von meinem Mann mit diesem Patriarchat, Kopf, also der Schwiegervater da als Kopf von der ganzen Sache, da war auch immer so die direkte oder indirekte Rückmeldung, ja, du wusstest ja vorher, worauf du dich einlässt, mit den Kindern und mit dem Managermann und so, das war doch alles klar. Ja, nee, so klar war mir das nicht.
Ja, ich kann es gut nachvollziehen, vor allem wenn man einen Mann hat, der von seinen Kindern schwärmt und sich, man ihn als engagierten Vater eigentlich wahrnimmt. Und die Frage ist dann, wie weit geht das Engagement? Also, und das finde ich so spannend an deinem Buch, dass du wirklich die Dinge so hart beim Namen nennst, vielleicht gerade weil du diese Geschichte bis dahin schon gegangen bist und mit diesen schicksalhaften Ereignissen, dass du wirklich sagst, Moment mal, seine Kinder kamen zu Besuch, die wollten ja ihn sehen, aber ich sollte mich dann um die Kinder kümmern. Also nicht, dass
Ja.
ich die nicht mag, aber das ist doch gar nicht meine Aufgabe. Also das ist doch nicht, dass dann das einfach zu mir fällt, irgendwie so hier, da sind jetzt noch drei. Du hast schon
Ja.
zwei kleine, good luck, ja. Und dass du für alle kochst und für alle putzt und so, und das nie überhaupt besprochen wird oder dass es das ein Thema ist, sondern dass es für selbstverständlich angenommen wird, dass du dann die Mama für alle kurz mal bist, wenn die da sind und er aber arbeitet und sich gar keine extra Zeit nimmt. Obwohl es ihm so wichtig
Ja.
ist, dass die Kinder kommen. Und ich glaube, ihm war einfach das super wichtig, aber er dachte, das reicht, wenn sie das Gefühl haben, dass sie immer kommen können. Aber ob er dann da ist oder nicht, das war dann
Ja,
offensichtlich
ja.
nicht
Also
fertig
da
gedacht.
gab's auch also ein ganz krasses, langes Wochenende, wo wir schon in Berlin waren und die Kinder kamen ja aus Süddeutschland zu uns zu Besuch. Das heißt, die kommen an diesem Donnerstag, Feiertag, dann erstmal zu uns, dann ist ja abends und so weiter. Freitag war dann ja eigentlich Arbeitstag für einen Geschäftsführer, ne? Also muss man zur Arbeit gehen. Und Samstag war dann nochmal kurz, ich muss nochmal kurz eine E-Mail schreiben, war dann auch irgendwie bis nachmittags. Und dann haben die Kinder sozusagen abends mit dem Fernsehen geguckt und meinetwegen, ich glaube, am Samstagnachmittag noch was unternommen sogar. Und am Sonntag sind die gefahren. Aber wer hat gekocht? Wer hat geputzt? Wer hat die Betten gemacht? Wer hat nachher wieder alles aufgeräumt? Wer hat sich um den Tagesplan gekümmert für die Kinder? Das war ich. Und wir haben das nie besprochen. Das war nie, also so was diese Schwiegereltern und was dieses ganze System auf mich geladen hat, ist doch klar, wenn man einen Managermann heiratet mit drei Kindern. Ja, nee, so klar war das nicht. Ja. Oder ein anderes Beispiel ist dieses Kindkranktage in unserer Familie. Also in unserer Kernfamilie sozusagen, außerhalb von den Stiefkindern war es dann so, dass ich irgendwann ja auch angestellt war. Ich hatte auch einen wichtigen Job. Ich habe Messeplanung gemacht, da waren auch Termine einzuhalten und so weiter. Und dann, bums, werden die Kinder plötzlich krank. Irgendwie war das ja auch eine Situation, geht bestimmt anderen Müttern auch so, aber das ist so neu für mich. So, scheiße, ich kann jetzt nicht zum Arbeiten gehen, weil die Kinder krank ist. Was mache ich jetzt? Und wieso eigentlich ich? Habe ich dann so gedacht, ja, kann er ja auch mal zu Hause bleiben. Er war in dieser Zeit Tatsächlich zu Hause im Homeoffice. Also damals war zu dieser Zeit, war noch vor Corona, Homeoffice nicht so gängig, wo ich dann gefragt habe, sag mal, also du kannst ja auch zu Hause bleiben. Und haben wir eine Diskussion darüber geführt, dass er natürlich als Managermann und sonst geht die Firma pleite. Das ist ja ein Satz, da könnte ich heute immer noch einen Brechreiz kriegen. Der so ein K.O.-Kriterium war dafür, dass er jetzt nicht sich einen halben Tag um Kinder kümmern kann. Dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, ich habe doch auch einen verantwortungsvollen Job. Wenn ich die Termine nicht wahrnehme, werde ich gekündigt. Ja, ganz einfach. Und das Ende vom Lied war aber, dass es tatsächlich, also, dann war es noch so, dass irgendwie meine Kinder, weil er ja so viel verdient hat, auch noch privat versichert waren oder so. Und irgendwie war das so, dass dann, wenn ich krank, Kind krank gemacht hat, sogar noch einen Ausgleich bekommen hat und er aber nicht, glaube ich, irgendwie so. Also es gab dann auch noch finanzielle Gründe, wo dann klar war, okay, selbst finanziell macht es mehr Sinn, wenn ich Kind krank mache. Aber abgemacht war das nicht und einverstanden war ich auch nicht damit. Aber trotzdem steht man dann da und kann irgendwie gar nichts machen. Und das ist was, was mich ja total geärgert hat. Und später dann das zu lesen, dass das sozusagen gar nicht mein Fehler war, sondern ein Systemfehler ist, war für mich die Erleuchtung. Ja, und deswegen, so bin ich zur Feministin mutiert.
Ja, aber
Erleuchtet durch eigene Erfahrung.
ich hab mal gelesen, Feminismus ist, wenn man Namen für die Dinge hat. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch von den Generationen vor uns, und deshalb knirscht es auch so oft, weil die Generationen vor uns, auch die älteren Frauen, die sehen jetzt, wie wir die Dinge angehen, auch was wir fordern und was wir einfach nicht einfach so hinnehmen wollen, die Dinge, die wir in Frage stellen. Und die wundern sich, und dann kommt dieses Echo aus der Vergangenheit. Mir ging es ja genauso, aber ich hatte keine Worte dafür und ich habe das nicht in Frage gestellt. Aber du kannst ja dann nicht sagen, ach, ich bin halt ein Depp, ja. Also deine innere Psyche versucht ja, dich gesund zu halten. Du kannst ja nicht komplett dich praktisch dann selbst für dumm erklären. Insofern können die nur mit Gegenwehr reagieren, um vor sich selbst, ihr selbst irgendwie zu warnen. Aber ich glaube, das ist ein großer Generationenkonflikt, weil wir uns jetzt die Worte suchen. Wir gehen alle oft, oder viele gehen jetzt auf die Suche und suchen Worte für das, was du sonst so gut in deinem Buch beschreibst. Dass es eben einfach nur so ein komisches Gefühl von Ungerecht ist. Hä, es läuft hier irgendwie alles ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber ich kann es gar nicht benennen. Es ist so ein komisches, glitschiges. Und wenn ich mit ihm drüber sprechen will, ich kann es ihm gar nicht erklären. Wie soll ich denn das sagen?
Ja, und das ist ein so großes Selbstverständnis, dass es so ist, dass dann die großen Augen schon kommen, wieso man das überhaupt in Frage stellt. Also, wie kannst du nur, weil das ist doch ganz normal.
Ja, genau, das ist normal, das ist doch immer so. Das ist
Ja.
doch, hier läuft doch alles normal. Und jetzt kommt das Interessante an deinem Buch, was ich super spannend fand. Dann ist der Fall, das ist keine normale Situation. Der Familienvater hat eine lebensverkürzende Erkrankung. Und jetzt kommen noch mal, und das fand ich super interessant zu lesen, eben weil du es so irre krass ehrlich schreibst, Inga, du hast so einen krassen Mut für mich. Es hat mich echt vom Hocker gehauen. Dass du dann auch noch die ganze emotionale Arbeit gemacht
Ja.
hast, dass all diese Last auf dir lag, dass er eben nicht bei seiner Ex-Frau angerufen hat, dass er nicht seine Kinder angerufen hat, dass er nie mit der Ex-Frau gesprochen hat und gesagt hat, hör mal, ich habe tödlichen Krebs, es kann morgen zu Ende sein, es kann 2 Jahren zu Ende sein, in 2 Wochen, 2 Monaten, ich habe keine Ahnung. Wir müssen auch finanziell gerade eine Lösung finden. Lass uns auch mal sprechen, was passiert, wenn ich nicht mehr da bin. Ich kann dir dann keinen Unterhalt mehr zahlen. Es ist vielleicht auch ein Win-Win, wenn ich mich gut um mich kümmern kann. Dann bin ich vielleicht für alle auch noch länger da, selbst wenn es dir nur ums Geld geht, Schatz, Ex-Schatz, ja. So. Aber er hat dieses Gespräch nie geführt. Er hat seine Kinder nicht angerufen. Er hat nicht angerufen und hat gesagt, es ist wichtig, dass ihr jetzt kommt. Ich möchte mich von euch verabschieden, oder ich möchte euch die Chance geben, euch von mir zu verabschieden. Nicht mal das hat er gemacht. Obwohl ich kann nicht mal ansatzweise nachfühlen, wie das ist, in so einer Situation zu sein. Und auch das erfordert eine große Kraft, die man vielleicht genau in diesen letzten Tagen seines Lebens nicht mehr hat.
Also für
Aber
all das.
all das lag bei dir, und das fand ich auch da wieder gelinde gesagt, sehr interessant. Also mich hat sehr aufgewühlt, weil da so viel auf einen zukommt. Die Schwiegerfamilie, die Ex-Frau, die Ex-Kinder sozusagen. Und man versucht es irgendwie zusammenzuhalten. Man versucht es gut zu machen. Man versucht es allen recht zu machen vor allem. Und man kann eigentlich nur scheitern.
Ja,
Gerade in so
das
einer
ist
Trauersituation.
ja das ist die wirklich schlimme Konsequenz daraus. Du kannst, also gerade als Stiefmutter, aus meiner Sicht, in meiner Situation, ich konnte nur scheitern. Und das ist eigentlich wirklich frustrierend, Christine. Ich meine, dass diese Last, die da auf mir lag, in der, du sprichst ja vor allen Dingen über diese letzten paar Wochen, wo, also vorangehen, natürlich diese Diagnose, wie er überhaupt oder ob er eigentlich das wirklich den Kindern mal so ganz klar, er hat schon mit den Kindern gesprochen, aber so ganz klar, wie ich das jetzt gemacht hätte, hat er das, glaube ich, nicht gemacht. Und ich glaube, es war der ganzen Familie inklusive erste Ehefrau, ersten drei Kinder, Schwiegereltern und allen irgendwie nicht so ganz klar, dass das jetzt tatsächlich eine todbringende Krankheit ist. Und auch da ist es so, dass ja, eine von den Schwestern ist ja, oder da sind Menschen im pflegenden Bereich tätig. Im Grunde, die wussten das oder die hätten es wissen müssen. Oder da ist einfach, glaube ich, auch diese Familie oder vielleicht ist auch die Generation dieser älteren Menschen noch so, die da wirklich nicht drüber sprechen, wenn sowas ganz fatal Schlimmes ist. Also so ganz genau kann ich es gar nicht sagen. Ich will da auch nichts Falsches in die Welt setzen oder so, aber es ist Fakt ist, dass eigentlich bis zum Schluss ich das Gefühl hatte, dass niemand Bescheid wusste. Also angefangen, nur mal um eine Situation zu erzählen aus dem Buch oder aus der ganzen Geschichte, dass ja, wie ich eben schon gesagt habe, an dem einen Tag ist mein Mann dann in den Dienstag ins Hospiz gekommen und ich hatte dann ja alle angerufen, dass sie kommen müssen und also ich hatte alle angerufen und nicht er, ne? Und dann kamen wirklich alle. Als wenn jemand einen Autounfall hatte und ein Bein gebrochen hat. Also mal kurz so für ein Stündchen zum Besuch. Also es hatte keiner eine Tasche dabei, eine Zahnbürste zum Übernachten, zum sich jetzt hier einrichten oder sonst irgendwie was, wo ich schon bei der Anreise total schockiert war, was geht, ich tritt da jetzt schon, wenn ich da wieder drüber spreche, was geht eigentlich hier ab? Warum wisst ihr das nicht? Der ist ja nicht ins Krankenhaus gekommen, sondern in ein Hospiz. Ja, was bedeutet das denn überhaupt, ein Hospiz? Warum können wir nicht darüber sprechen, dass das jetzt das Ende ist? Warum? Oder es sieht so aus, als wenn ihr das nicht wahrnehmt. Was ist los? Also, und auch da, ich kann das nicht ansprechen, weil ich ja nicht weiß, wie viel die wissen. Und also, das, ne, meinst du mit emotionaler Arbeit? Das war so krass. Boah, das war echt krass. Also, und dann, es war ja auch noch so, dass die eine Tochter, die war zu der Zeit in Australien in Work and Travel und irgendwie hat auch niemand das für so wichtig oder notwendig oder dringend empfunden, die jetzt zurückzuholen, wie ich das getan hätte. Ich weiß nicht, was alles, ich will auch da jetzt nicht Vorwürfe laut klingen lassen, aber ich hätte die schon längst zurückgeholt und ich hatte alle meine Mühen und Kontakte spielen lassen, die Mutter des Mädchens angesprochen, den Schwiegervater angesprochen, alle möglichen Leute angesprochen, dass dieses Mädchen zurückkommt und rechtzeitig wieder da ist. Und am Ende war das echt eine Zitterpartie, dass die zurückkommt, ne? Dass sie pünktlich noch da ist und ihren Vater noch lebend sehen kann im Hospiz. Und das irgendwie habe ich immer das Gefühl, das geht auf meine Kosten. Und zwar aufgrund von dieser Verleugnung von meinem Mann. Also letztendlich kann man sagen, die Schwiegerfamilie ist schuld, dass sie nicht drüber gesprochen haben, aber in meinen Augen ist es einfach hauptsächlich mein Mann. Er hätte das kommunizieren müssen. Er hätte sagen müssen, liebe Tochter, komm jetzt nach Hause. Es wird nicht mehr lange gehen oder zu mir sagt er, die soll kommen. Dann hätte ich das ja gemacht. Dann hätte er das nicht machen müssen, aber das hat er alles nicht getan. Und das ist, er hätte sich dafür eingestehen müssen, dass er bald stirbt. Und das konnte er nicht. So. Und
Und auch
das.
da hätte er sich mit dir gut aufteilen müssen. Also ich finde, auch da zieht sich das so wie so ein roter Faden durch. Also Er hätte rechtzeitig mit seinen Kindern sprechen können, er hätte mit seiner Familie sprechen können, er hätte sagen können, was ist, wenn ich mal nicht mehr da bin? Unterstützt dir die Inga?
Das
Unterstützt
ist
dir
er
meine
auch.
zwei kleinen Kinder?
Ja.
Steht dir der zur Seite? Die wird Unterstützung brauchen. Ich habe hier alles zusammengehalten. Bis zum letzten Tag habe ich gearbeitet. Es muss dann jemand da sein. Ihr müsst die irgendwie praktisch trotzdem voll an euch binden und meine Kinder vor allem. Ich möchte, dass ihr alle meine Kinder irgendwie im Blick behaltet, weil ich kann es nicht mehr. Ich werde gleich total, Entschuldigung, aber
Ja.
und genau das ist nicht passiert. Also selbst wenn ich sage, ich verleugne das, dann wäre es doch gut, einfach so. Es kann ja sein, dass er das super übersteht, ja. Und wenn er denkt, irgendwie, er macht jetzt noch eine fünfte Chemo und dann wird alles schnufte, dann kann er doch trotzdem sagen, und vielleicht habe ich dann einen Autounfall und dann ist blöd, ja. Also ein
Ja.
Testament zu machen, zu wissen, das ist hier schon kompliziert. Er war ein analytischer, total detailverliebter Excel-Mensch, ja, dass er damals sagt, hör mal, ich habe jetzt 5 Kinder und ich muss das regeln. Ich muss irgendwie schauen, dass es gerecht für alle ist hinterher. Und am Ende ist das alles bei dir gelandet und es ist natürlich ein absolut undankbarer Job und es hat dir sehr viel kaputt gemacht von dem, was ich gerade gesagt habe, dass die Familie da ist, dass du aufgefangen wirst.
Ja.
Dass jemand dich unterstützt. Und das finde ich, also wenn man das Buch liest, kann man sehr wütend werden, wie bei allen feministischen Büchern. Es ist ein sehr feministisches Buch.
Ja. Also vor dem Tod ist es ja eigentlich auch die Weiterführung von der Care-Arbeit, die er nicht geleistet hat, das mir einfach still und heimlich und leise zu überlassen. Ne? Das, also aus seiner Sicht war das sozusagen konsequent. Und was mich auch, oder was du auch gesagt hast, was mit diesem Zusammenhalt, den er, auch das hätte er machen können oder besser machen können, oder würde ich mir wünschen für alle unsere Leserinnen und oder Hörerinnen, die jetzt zuhören, dass redet darüber, dass ihr das besser machen könnt. Was kann man denn den Kindern hinterlassen? Ja, also auch mein Mann hat, ich meine, meine Kinder waren 4 und 6, ja. Der hat nichts hinterlassen. Also jetzt, ich meine nicht kein Geld, ja, das meine ich nicht. Ich meine, andere machen, was weiß ich, Kassetten nehmen die auf für den ach, bis zum 18. Geburtstag oder irgendwas.
Ein Brief, mein Lieblingstennisschläger, irgendwas.
Genau, das habe alles ich gemacht. Ich habe nachher ein Andenkenbuch gemacht an meinen Mann, weil ich gedacht habe, meine Kinder haben sonst nichts mehr. Die können sich nicht mehr an ihren Vater erinnern, weil die so klein waren. Die Stiefkinder, die waren ja viel größer, die können sich sehr viel mehr und sehr viel besser erinnern. Aber meine Kinder haben keine Erinnerung mehr. Das wird irgendwann so verblassen, die werden nichts mehr von dem wissen. Und ich habe versucht, alles zusammenzutragen. Viele Fotos, viel auch, ich habe eine ganz lange E-Mail gefunden, die er geschrieben hat über sein Leben, wie er sein Leben wahrgenommen hat, auch als Kind und so weiter. Hat alles zusammengetragen in einem Buch, ja, also ein Fotobuch, habe auch viele Leute gefragt, ob sie irgendwas schreiben können über ihn, wie er denn war und so weiter. Und das ist super, das Buch. Und ich bin Gott froh, dass ich das gemacht habe, kann auch wirklich nur jedem raten dazu, das sowas zu machen. Und trotzdem finde ich, hätte er auch was machen können. Also das finde ich immer wieder, das kann doch nicht sein. Also du hast es 4 Jahre lang gewusst. Warum hast du nicht für deine kleinen Kinder, ja, die wissen nichts mehr von dir. Muss ich
Ja.
echt wollen.
Du sagst, wenn du eine Pause brauchst, ne?
Ja, alles gut. Darf ja auch
Ja.
mal sein. Das ist ja
Du
einfach
schreibst,
auch schlimm.
ja, du schreibst manchmal, dass du nicht schlecht über ihn reden willst, jetzt wo er nicht mehr da ist. Er kann sich ja nicht wehren. Aber ich finde nicht, dass du über ihn persönlich schlecht sprichst, ehrlich gesagt. Sondern ich sehe es eher so wirklich, dass es. Das sind die Zwänge, in denen der auch gefangen war. Also
Ja.
ich, wenn ich das sozusagen aus meiner super feministischen Brille lese, kann ich dich da absolut freisprechen, weil dadurch, dass du all diese Geschichten erzählst, wie er sich verhalten hat, das war nicht böswillig, sondern das
Ja.
war wirklich aus Zwängen heraus, weil er dachte, er tut immer das Richtige. Also ich kann es in allem, was er tut, sehen, dass er versucht hat, das Richtige zu tun. Aber da sind wir beim Punkt. Leben wir wirklich gute, schöne Leben miteinander, wenn wir denken, diese Zwänge sind alle wichtiger als die ganzen anderen Sachen, ja? Also als dieses ganze hätte Fahrradkette, was man jetzt sagen könnte, was schöner hätte laufen können in deiner wirklich schicksalhaften Geschichte, da fallen einem tausend Sachen ein, ja? Und das kann man jetzt. Kann man das so lesen? Und da geht es nicht nur darum, dass man jetzt schon Dinge regelt und dass man Testamente schreibt und Patientenverfügungen und ladidudi, ja, so. Das kann man alles mal, wenn man einen guten Tag hat. Wir machen das auch. Ich finde, im Moment wird die Aufmerksamkeit ein bisschen größer. Es gibt jetzt auch vor allem Frauen im Rechtsbereich, die solche Sachen anbieten. Das finde ich ganz großartig. Informiert euch. Auch wir müssen hier in meiner Familie schauen, dass wir was Patchwork-Gerechtes hinkriegen. Ich habe tatsächlich mal ein handschriftliches Testament gemacht, als ich
Sehr gut.
hochschwanger war, weil ich nämlich dachte, was passiert denn, wenn jetzt mir in der Geburt was passiert? Ich habe ein Kind aus erster Ehe, muss die dann zu meinem Ex-Mann ziehen, um Gottes Willen. Das ist ein ganz netter Typ. Das habe ich schon oft gesagt im Podcast. Das ist ein ganz netter Typ, aber ich habe einen sehr netten, jetzt einen netten Mann. Da hat sie eigentlich ihren Lebensmittelpunkt. Mein Ex-Mann wohnt weit weg. Können die sich nicht dann vielleicht das Sorgerecht teilen? Das müsste man jetzt einfach mal richtig aufschreiben.
Ja.
Das war so meine Idee. Das wäre ideal eigentlich, wenn praktisch mein neuer Mann meinen Teil des Sorgerechts wahrnimmt und die beiden dann die Dinge. Das könnten die großartig.
Ja.
Fast wie verheiratet. Aber auch zum Beispiel, dass man ja, wenn man einen Versorgungsausgleich macht bei einer Scheidung, dass da muss man drüber nachdenken, ja, dass wenn du irgendwo schon mal Rentenpunkte versprochen hast, da denkst du bei der Scheidung nicht nach. Da machst du drei Kreuze und sagst, puh, dieses Kapitel schließe ich jetzt ab. Wir haben alles geregelt, aber dass dieser Bumerang irgendwann noch mal um die Ecke kommen kann. Aber was ich eigentlich, lange Rede, kurzer Sinn, sorry, was ich eigentlich in dem Buch vor allem rauslese, ist, wie können die Kinder, die wir jetzt haben, und ich glaube, du hast auch zwei Söhne, wie können wir diesen Kindern mitgeben, dass sie erfüllte Leben leben sollen, dass sie als Männer ihre Elternzeiten nehmen, dass sie fünfe gerade sein lassen, dass sie als Kinder, ach, wir sagen es so albern, ja, mit Puppen spielen, dass sie Fürsorge lernen, dass sie emotionale Tiefe lernen, dass sie Gefühle benennen lernen, dass sie sehen, worum sie sich kümmern müssen, dass sie trösten können. Das ist so eine riesige Aufgabe und all das lese ich in deinem Buch nämlich auch, dass gerade in diesem unternehmerisch geprägten Haus, aus dem dein Mann kommt, dass er natürlich ganz anders aufgewachsen ist. Das war kein lustiger Hippie-Laden, sondern das war ganz klar mit klaren Rollen, wer ist wofür zuständig. Er wollte sich beweisen und es war ganz klar, dass er das möchte. Das ist alles richtig, was er gemacht hat. Aber nur in der patriarchalen Welt. Und da sieht man auch, wie Feminismus eigentlich allen helfen will. Und was für eine große Aufgabe da eigentlich gesamtgesellschaftlich ist. A, wie wir als Paare zusammenleben, wie Männer leben dürfen, dass Männer nicht soft sein dürfen. Und auch, da schließt sich der Bogen, wie am Ende verwitwete Alleinerziehende als kleine Aliens betrachtet werden, die gibt es nicht so oft. Das passiert nicht so oft. Da brauchen wir auch keine speziellen Regelungen. Da brauchen wir auch keine Hotline. Da brauchen wir keine speziellen Sachbearbeiter. Selbst wenn es einen gäbe in Deutschland oder eine, die sich bei der Rentenversicherung darauf spezialisieren würde, das hätte dir doch geholfen, oder? Ach,
Ja.
okay, Sie haben Fragen zur Hinterbliebenen, Halbwaisenrente, Erziehungsrente, Rentenpunktesplitting. Nee, doch, so heißt es,
Ja,
oder? Rentensplitting.
Rentensplitting.
Da haben Sie Fragen zu. Ja, ach, da haben wir die Frau Müller-Schulze. Da gebe ich Ihnen mal die Durchwahl. Das wäre doch ideal gewesen, oder?
Ja, also so ganz so schlecht darf man die deutsche Rentenversicherung ja gar nicht darstellen. Auch da gibt es gute und schlechte. Auch da gibt es grundsätzlich mal Leute, die auch das in groben Zügen beantworten können. Und trotzdem gibt es auch da Falschberatung, auch und trotzdem gibt es auch da manchmal eine oberflächliche Bearbeitung oder also Fragen beantworten. Und dann gibt es auch eine Rentenreform, die unterteilt zwischen neuem und altem Recht. Und das neue Recht gibt es einfach noch nicht so oft. Und da gibt es einfach auch ein paar Fragen immer noch, die trotz, auch wenn wir die schon mehrfach gestellt haben, immer noch nicht klar beantwortet worden werden konnten, weil es die noch, diese Fälle noch nicht gegeben hat. Und das ist natürlich für uns auch hochdramatisch, weil einfach, also da geht es um Lebensversicherung, wenn wir in eine Kapitallebensversicherung, die jetzt steuerfrei gekauft worden, also vor 2005, glaube ich, war das abgeschlossen worden, ist die ja in der Auszahlung steuerfrei und wird die jetzt an die neu, im neuen Recht an die Hinterbliebenenrente angerechnet oder nicht? Und das passiert ja erst in ein paar Jahren. Deswegen gab es das noch nicht. Und deswegen wissen die das von der Rentenversicherung irgendwie auch nicht so richtig. Da gibt es verschiedene Aussagen und sowas darf einfach nicht passieren. Ja? Da muss es klare Aussagen geben. Und es muss auch Aussagen geben, die so formuliert sind, dass Otto Normalverbraucher oder Emma Normalverbraucherin lieber das versteht. Weil es sind in 85% der Fälle sind es einfach Frauen, die Hinterbliebene sind und nicht Männer. Und das ist einfach total katastrophal geregelt.
Und davon ab kann es nicht sein, dass man eine Ausbildung bei der Rentenversicherung und 20 Jahre Berufserfahrung braucht, um einen, warte mal, wie lang, wie groß ist der
Ja.
Halbwaisenbescheid? Du schreibst es im Buch, irgendwie 25 Seiten
Ja.
Bescheid oder sowas.
Ja.
Wer soll denn da durchsteigen? Also das ist schon echt schwierig und auch da wieder klar, man hat mit viel Bürokratie zu tun, aber gerade ja in einem Moment,
Wo du
wo
es gar
du
nicht brauchen kannst.
da
Genau.
hast du überhaupt keine
Und
Kraft und auch da bist du sehr ehrlich und schreibst dir ehrlich, wie
ja.
es dir ging danach, als dann
Ja.
alles vorbei war sozusagen,
Ja.
als die Beerdigung vorbei war, als du angefangen hast, dich um Dinge zu kümmern, Dinge zu regeln, dass man
Also
dann
eins noch ganz
keine
kurz vielleicht.
Kraft mehr hat.
Ja, also ich finde zum Beispiel, dass das Rententhema, also wie die Rente aufgebaut ist auf Rentenpunkten oder solche Sachen, mal an den Grundzügen in jede weiterführende Schule gehört. Ja, also was ist ja auch der Unterschied zwischen einer Beamtenversorgung und der deutschen Rentenversicherung? Welche Rententräger gibt es sonst noch und so weiter? Das muss ja nicht so detailliert sein, wie das jetzt die Hinterbliebenen betrifft, aber dass jeder mal gehört hat, was ein Rentenpunkt ist oder wie man sich den verdient, das ist eine Katastrophe, dass man das nicht weiß. Ja, also völlig daneben. Ja,
Genauso
jetzt.
wie man ja keine Rechtsberatung bekommt, wenn man eine Ehe schließt. Da kriegt man nur ein, oh, wie schön, herzlichen Glückwunsch, das wird toll, toll, toll.
Ja.
Und hinterher, wenn es nicht so gut, toll, toll, toll lief, dann kann man sich mit dem ganzen Schissel rumstreiten irgendwie, wie
Ja,
was
man
ist
da.
dann ein Versorgungsausgleich und was ist ein Trennungsunterhalt und
Ja, man darf ja auch nur aus Liebe heiraten und nicht aus finanziellen Gründen in Deutschland.
ja, dann ist es
Also,
peinlich.
ja, genau,
Wer im
das geht
Dezember
gar nicht.
heiratet, der will ja auch nur Steuern sparen. Buh.
Ja, wirklich.
Aber nein, ich glaube einfach, was ich wirklich schwierig finde, ist, aber auch das ein roter Faden, der nicht für ein schönes Miteinander in unserer Gesellschaft spricht, dass gerade wenn Menschen in Extremsituationen sind, ist es nicht so, dass automatisch Dinge passieren, also dass gute Dinge passieren, dass man automatisch Informationen bekommt, dass man automatisch richtige Telefonnummern bekommt. Sehr geehrte Frau Kraus, wir möchten Ihnen unser herzliches Beileid ausdrücken. Hier im Melderegister ist eingegangen, dass Sie einen Todesfall im näheren familiären Umfeld hatten. Hier ein paar wichtige Nummern für Sie, falls was ist. Ja? Nachlassgericht, psychosozialer Dienst, keine Ahnung, so ein paar interessante Sachen irgendwie, die man brauchen kann. Oder Selbsthilfegruppe für verwitwete Kinder, ne, irgendwie
Ja,
so.
es ist total dem Zufall überlassen, ob man an die richtigen Leute kommt, oder nicht. Gerade auch Trauergruppen, weil du es gerade ansprichst. Es gibt ja von so karitativen Vereinen oder ökonomischen Kirchenverbänden oft so Trauergruppen. Örtliche Trauergruppen, die aber fast immer, sage ich mal, einen Altersdurchschnitt haben, 70 plus. Ja, da fühle ich mich jetzt nicht so unbedingt wohl. Also auch wirklich, das sind nette Leute und das auch da natürlich ist thematisch auch schon sehr ähnlich, aber die haben ja schon noch auch andere Themen. Also die trauern ja auch, aber haben vielleicht schon große Kinder und so weiter. Ist was total anderes. Und Kindertrauergruppen ist überhaupt nicht bundesweit geregelt. Also da kann man, wenn man Glück hat, hat man irgendwo eine in der Nähe. Wir hatten so ein Glück, aber das Das ist überhaupt nicht gesagt, dass es überhaupt eine gibt, die erreichbar ist in der Nähe. Und das ist eigentlich total schlimm, weil also für mich war die Kindertrauergruppe die allerbeste Gruppe überhaupt. Da haben sich ja dann, bei uns war es so, dass die Kinder sich halt getroffen haben und in der Zeit die Eltern auch nochmal getroffen haben, auch begleitet durch die Stiftung, Sonja Reischmann Stiftung war das bei uns, den Kindertrauerdienst Amalie, die sich dann da getroffen haben und einfach begleitet über die Situation besprochen haben. Und da war es ja klar, dass da nicht 70 plus Menschen sitzen, sondern Menschen in meinem Alter und wir natürlich entsprechende Gemeinsamkeiten haben. Ja. Ja. Und eins wollte ich noch sagen, du hast mir geschrieben, dass du das interessant fandest, wie er mich als mein Mann mich als Mitarbeiterin so sehr wertgeschätzt hat und auch dann als Ehefrau einfach nicht mehr und das hast du schon richtig zusammengefasst. Es liegt einfach auch an dieser Care-Arbeit und an diesem ganzen, also dieser Mental Load, der immens hoch ist, wenn man kleine Kinder hat, wenn man für den Mann mitdenken muss, der ist die ganze Zeit, die ganze Woche nicht da. Dann diese Patchwork-Situation, nicht, dass ich mich da so wahnsinnig viel drum gekümmert hätte, ob die jetzt kommen oder wann die kommen, das habe ich meistens ja durch ihn irgendwie 5 Minuten vorher erfahren, so sinngemäß, aber auch da das ganze Einkaufen und Putzen und Organisieren und Herrichten und gucken, was machen wir denn überhaupt oder so. Aber als das wird überhaupt nicht gesehen, diese ganze Arbeit, die dahinter steckt. Und er war wirklich bemüht, er hat sich bemüht, das zu sehen, aber also auch da konnte er das nicht sehen, weil diese Arbeit nicht sichtbar ist. Vielleicht heute noch mal mehr als vor 10 Jahren und 15 Jahren, als das alles war, weil heute mehr über Care-Arbeit gesprochen wird, weil heute mehr dieser Begriff im Mittelpunkt steht. Aber zu dieser Zeit, aus dieser Familie, war das irgendwie nicht sichtbar. Natürlich hat er gesehen, dass ich immer beschäftigt war und auch gesehen, was ich geleistet habe, aber dass das jetzt eine Leistung war, das war nicht so.
Ja,
Und
und
es ist ja auch immer in dieser Patchwork-Situation, in meiner Situation, und ob er das wollte oder nicht, ich wurde immer verglichen mit der ersten Ehefrau. Er hat das zwar nie so gesagt, er hat nie gesagt, aber meine erste Ehefrau hat immer so und so, das nicht, aber die erste Ehe war harmonisch, sie war in Ordnung, da war hat alles gut funktioniert und er wusste ja sowieso nicht, warum die Frau sich getrennt hat. Und in unserer Ehe war einfach immer alles so wahnsinnig kompliziert, angefangen von dieser Patchwork-Situation, von diesen ganzen Katastrophen, Firma und Firma pleite und Firma, was weiß ich, und Umziehen und großes Haus und auch eine Katastrophe. Und das war alles so hochgradig belastet. Und das war eben in dieser ersten Ehe nicht. Und letztendlich, auch das hat er nie so gesagt, aber hat er sich ja das immer wieder herbeigewünscht, diese Harmonie, die früher war und die halt jetzt, die ich ihm sozusagen nicht leisten konnte. Und so gesehen habe ich ja auch total versagt. Und das ist auch was nicht, also natürlich nicht ausgesprochen wurde, aber was über mir, also als, ne, Damoklesschwert hing, was nicht schön war.
Du warst zu laut, du hast die Sachen beim Namen genannt, du hast die Sachen angesprochen. Ich meine,
Und
er
es
ist
war
mit der
immer
ersten
kompliziert.
Frau nicht mehr zusammen. Er ist mit der ersten Frau nicht mehr zusammen gewesen. Wahrscheinlich ging es ihr exakt genauso, nur dass sie nichts gesagt hat. Ich möchte da wieder meinen wirklich sehr netten ersten Ehemann zitieren, der das geflügelte Wort bei mir geprägt hat. Wenn du nichts sagen würdest, wenn du nicht motzen würdest, dann wäre alles in Ordnung hier. Ach
Ja,
so,
guck, ja.
okay, ja. Und ich glaube, das ist so, aber da wären wir wieder beim größeren Gesamtgesellschaftlichen. Also wenn wir das Gefühl haben, dass was Mütter wuppen, wäre sowas, was man nebenbei macht, was man ja auch automatisch genetisch irgendwie kann. Und damit automatisch, wenn man mit dem Baby das Krankenhaus verlässt, hat man ja alles schon praktisch, das wird so ausgelöst. Das ist praktisch wie wenn man so einen Botenstoff automatisch kann man dann wickeln, putzen, waschen, stillen, Fläschchen machen, Beikost, Einschulung, Schulbegleitung, kann alles, ja. Männer können das nicht, weil die haben ja die Geburt nicht, ja. Drum können die das
Ja.
leider nicht. Können die leider auch nicht
Apotheke,
helfen.
Gesundheit,
Ja, Vorsorgetermine,
Lehrer, Arzt.
Schuhgrößen, ja, Schuhgrößen, Theatergruppe, alles. Das in dem Moment, wo du das Baby in der Schale aus dem Krankenhaus trägst, weißt du das.
Klar.
Und
Die
solange wir
Spritze.
das denken, ja, genau, rote oder grüne Pille. Aber in dem Moment, solange wir das denken, also solange der Großteil dieses Landes das denkt und die Menschen, die männlich sind, cis-weiße Männer, das denken und die diese den Lauf der Dinge hier bestimmen, egal ob es die Versorgung von Alleinerziehenden und Unterhaltsvorschüsse oder die hinterbliebenen Rente oder die halbweißen Rente mit dem Unterhaltsvorschuss, über die du viel erzählst. All diese Dinge, ja, wo man denkt, das ist so ungerecht, oder der Kindergeld und Alleinerziehende und überhaupt, warum können Väter sich einfach rausglipschen und keinen Unterhalt zahlen und man kann nichts tun, außer sich beschweren. So, ja, gut, danke, dann nehmen wir das jetzt hier auf. Tschüss. Solange das so ist und solange wir nicht 50% der Posten besetzen von dieser beschissenen Macht, die die Männer so gerne haben wollen, haben, da wird sich halt nichts ändern. Also wir müssen laut sein, wir müssen die Dinge erzählen und dein Buch, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, wenn der Tod dazwischen kommt, von der Patchwork-Mama zur alleinerziehenden Witwe mit zwei Kindern von Inga Kraus, das bist du, ist ein wirklich sehr, sehr, sehr ehrliches Buch. Es ist sehr spannend zu lesen, wie ich finde. Es stehen viele Informationen drin. Wir haben gar nicht so viel gesprochen über die wichtigen Dinge, die man besprechen sollte mit dem Partner oder der Partnerin, um gut vorzusorgen, was dann passiert hinterher. Aber du beschreibst es sehr gut. Das ist ein wunderbarer Ausgangspunkt, um sich weiter zu informieren, auch wenn man noch nicht in der Situation ist. Alle, die den Mental Load in ihren Rucksack gepackt haben, vorzusorgen, die können das sich direkt einmal reinziehen. Und wie geht's dir jetzt, wo deine Geschichte zwischen zwei Buchdeckeln ist, Inga?
Also mir geht es inzwischen sehr gut, muss ich sagen. Wir haben ja, also es ist jetzt wirklich 7,5 Jahre her. Ich habe unfassbar viel gelernt über Finanzen, über System in Deutschland, über Rentensystem, aber auch eben Care, also dieses feministische System oder das Deutschland als ja, Unterdrückung der modernen Frau. Und mir geht's wirklich gut. Also ich bin finanziell abgesichert, ich bin emotional, geht's mir total gut. Mir geht's total gut auch alleine, was auch faszinierend ist, dass das auch nicht so richtig gut anerkannt ist. Also das ist schwierig für manche Männer zu akzeptieren, dass ich glücklich bin alleine und ich brauche im Moment keine neue Partnerschaft. Ich finde alles gut so, wie es ist. Also manchmal wünscht man sich das schon, aber es ist gerade gut so, wie es ist. Und es ist schwer zu akzeptieren, glaube ich, für Männer, dass Frauen keinen Mann brauchen. Das ist auch eine interessante Situation. Nein, also wirklich, mir geht es rundum gut. Ich habe einen guten Job, ist alles gut organisiert. Werde auch nicht in Altersarmut enden, so trotz der Hinzuverdienstgrenze bei den hinterbliebenen Renten. Und damit bin ich sehr glücklich, genau. Und ich freue
Großartig.
mich auch tatsächlich, dass das Buch rauskommt. Ich freue mich, wenn irgendwann mal, meine Kinder haben das ja auch bekommen von mir, wenn sie das irgendwann mal lesen. Sie haben das noch nicht angeguckt und die einmal aufgeschlagen, ist aber auch in Ordnung so. Die sind ja erst 12 und 13. Aber ich weiß, sie werden das irgendwann lesen. Und ich bin gespannt, was sie dann sagen, was sie alles nicht mitbekommen haben aus der Zeit und warum, dass sie vielleicht auch besser verstehen, warum ich so überfordert war. Es gab ja auch viele, viele schlimme Situationen mit den Kindern, wo ich einfach aus einer riesengroßen Überforderung die fast täglich angeschrien habe und nicht mehr wusste, warum ich das eigentlich tue und auch mich gar nicht wiedererkannt habe, dass ich das überhaupt bin. Wieso schreie ich so viel? Wieso? Das kann doch nicht sein. So habe ich mir das nie vorgestellt. Und das ist alles heute nicht mehr so. Ich schreie die nicht mehr an. Also ich weiß wieder, wer ich bin. Ja, bin keine Mutter, die Kinder anschreit. Und ja, das war aber früher so. Und ich habe damals schon auch immer gedacht, es liegt an der Überforderung, aber es ist halt dadurch, dass es besser geworden ist, also man stellt sich ja immer in Frage. Als Frau stellt man sich zumindest mal in Frage, falls Männer das tun, aber Frauen stellen sich in Frage und habe immer gedacht, das liegt an mir und irgendwas stimmt mit mir nicht und alles, ich bin falsch und was man halt dann so denkt. Aber nein, es war nur die Überforderung und auch das ist weg und Uns geht's gut, uns als Familie geht's gut. Und ich bin glücklich, so wie es ist, ehrlich. Ich habe tatsächlich, gibt es eine Situation, ich war wirklich mal, ich gehe nicht oft zum Friedhof, aus verschiedenen Gründen, aber es hat jetzt gar nichts mit dem, also es ist einfach langweilig und war mal da und habe mich wirklich hingesetzt und habe die Augen zugemacht am Grab und habe gedacht, ich stelle mir jetzt mal vor, was wäre denn, wenn er nicht gestorben wäre, was wäre? Und bin das durchgegangen, was dann wirklich wäre. Dann wäre ich immer noch Patchwork-Mutter und die Kinder würden ab und zu kommen und wir würden nach wie vor darüber streiten, wenn, was, wie. Und, puh, und irgendwann habe ich die Augen aufgemacht, mich echt geschüttelt und habe gedacht, mein Gott, zum Glück ist es nicht so. Es ist nicht zum Glück, dass du gestorben bist, aber zum Glück ist meine Situation heute anders.
Ja. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Inga. Ich freue mich sehr, dass wir einen Termin gefunden haben. Vor allem haben wir das so von langer Hand geplant, dass wir sprechen. Das glaubt ihr gar nicht, wenn ihr das jetzt hört. Wenn euch das Thema interessiert, ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen. Und ich kann auch jeder nur empfehlen, sich mal ihre Finanzen anzuschauen, wirklich die Sachen abzuklopfen, offen mit dem Partner oder der Partnerin zu sprechen, ein paar Sachen einfach zu regeln. Es gibt zum Beispiel auch, habe ich jemals mal gekauft als Anfang von Stiftung Warentest, gibt es in jedem Schreibwarenladen so ein Heft, da sind alle Formulare drin, vorne wird alles erklärt, das Vorsorgeheft, hinten sind alle Dokumente, kann man ausfüllen, ankreuzen, fertig. Da hat man zumindest schon mal einen kleinen Grundstock. Und es ist komplexer, als man denkt. Man denkt, wir haben doch ein Haus, da ist doch alles super. Ah, schwierig mit kleinen Kindern, Leute. Also es ist nicht so einfach. Kümmert euch, schaut euch die Sachen an. Seid mutig, dieses Thema auch noch in euren Mental Load Rucksack zu packen. Irgendjemand muss es machen. Und dann schaut ihr, dass ihr dem Mann ein paar gute Arbeitspakete abgibt. Und schaut, dass ihr gut aufgestellt seid. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir viel Kraft für deinen weiteren, für deinen Einsatz. Du bist ehrenamtlich sehr, sehr engagiert. Und jede fünfte Alleinerziehende, die durch verwitwet sein in die Situation kommt, kann froh sein, dass du laut bist, dass du engagiert bist und dass du dich dafür einsetzt, dass eben auch dieser besondere Fall, der gar nicht so selten ist, Aufmerksamkeit bekommt und gesehen wird. Das finde ich großartig, deine Arbeit. Vielen Dank.
Vielen Dank, Christina, für diese schönen Schlussworte und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich fand's toll, hat mich sehr gefreut.
Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Barbara Mayer und Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Mayer. Danke fürs Zuhören.